Geschwister, heute ist ja Abendmahl, Sonntag, wie wir das jeden ersten... Ach, da kommen noch zwei. Heute ist ja Abendmahl, Sonntag, wie das jeden ersten Sonntag bei uns im Monat ist. Und da feiern wir Abendmahl. Ich merke so in meiner langjährigen Predigerlaufbahn, dass das Abendmahl immer so ein ganz heißes Thema ist. Da existieren nämlich Gedanken und Ideen drüber, die zum Teil richtig sind, aber zum Teil auch einfach nicht stimmen. Und deshalb wollen wir uns am Anfang dieses Jahres, in den nächsten Sonntagen, das wird ungefähr bis zur Hälfte gehen, die Predigten sind noch nicht genau durchgeplant, kann vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber... ich denke so bis zum Sommer ungefähr, immer an den Abendmahlsonntagen mit verschiedenen Aspekten des Abendmahls auseinandersetzen. Ich will euch jetzt nicht sagen, weil ich schon alles an kruden Ideen gehört habe, sondern es geht einfach darum, was ist eigentlich das Abendmahl? Was steckt dahinter? Abendmahl hat ganz viele verschiedene Aspekte, die dahinter stecken. Und heute will ich euch den ersten davon zeigen. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, hier erstmal vom Abendmahl, aber... ein Bild mitgebracht, was mit dem Abendmahl gar nicht so richtig was zu tun hat. Dieses Bild. Woran denkst du, wenn du den Himmel siehst? Himmel, der hat 518 Vorkommen in der Elberfelder Bibel, steht dort das Wort Himmel. Wenn man noch Himmeln und Himmels und sowas dazu nimmt, dann sind sogar 750 Vorkommen, die dort sind. Also die Bibel ist nicht nur ein Buch, was über Esel viel sagt, sondern auch eins, was viel über den Himmel sagt. Ganz im Gegenteil, Himmel, damit fängt die Bibel sogar an. 1. Mose 1, der allererste Vers, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Seine Schöpfung. Und dann lesen wir häufiger über den Himmel, aber insbesondere 5. Mose 26, Vers 15, steckt ein interessanter Vers, da heißt es, blicke herab von der heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du es uns unseren Vätern geschworen hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also, was lernen wir über den Himmel? Er ist Wohnort Gottes. Aber wir lesen dort auch in der Bibel, in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also Himmel ist nicht nur der Ort, in dem Gott wohnt, sondern Himmel bezeichnet auch den Ort, in den wir mal hinkommen können. Interessant ist, hier wird nicht gesagt, wer besonders häufig Herr, Herr sagt, den Namen Jesus also möglichst laut und häufig ausspricht, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der einfach tut, was er will, der landet im Himmel. Und ich muss sagen, es gibt Menschen, die sind ja immer fröhlich und lachen, ihr Leben lang. Und so habe ich eine Frau kennengelernt, die war auch so drauf, die hat immer gelächelt und gelacht und war immer fröhlich. Und irgendwann war diese Frau sterbenskrank geworden, hat Krebs gehabt. Und dann wurde in der Gemeinde auch von mir um Heilung gebetet. Und wir haben da auf den Knien gelegt und ihr Lachen war irgendwie verschwunden, ihre Freude war verschwunden. Sie hat sich gefragt, was soll das Ganze, wenn der Herr mir jetzt schon das Ende, also... jetzt schon ist übertrieben, sie war schon älter, aber wenn der Herr mir jetzt hier den Krebs so schenkt und ich da sterben muss, wie sieht das aus? Und dann hat sie gesagt, eines Tages hatte sie eine Erscheinung gehabt. Da hat sie so in ihrem Wohnzimmer gelegen, das war nicht groß, Terrassentür. Und plötzlich hatte sie den Eindruck, dass dort Gott den Himmel für sie geöffnet hat. Sie hat das beschrieben, dass das plötzlich der Raum ganz hell war und sie so einen Frieden und da was gesehen hat, was sie gar nicht so richtig beschreiben konnte. Gott hat ihr dort den Himmel geöffnet. Und wisst ihr, was das große Wunder daran war? Die Frau ist nicht gesund geworden, aber sie hat ihr Lachen wiedergefunden und hat dann in der Gemeinde gesagt, hey Leute, hört doch auf dazu zu beten, da ich gesund werde. Ich will doch in den Himmel kommen, ich will doch zu meinem Vater kommen. Lasst uns darum beten, dass es möglichst schnell geht und ich dort ankommen kann. Das wirkt der Himmel. Das ist nicht nur irgendein Hirngespinst, was wir hier so haben, sondern was da tatsächlich etwas ist. Viele sagen, Himmel sei nur eine Vertröstung für die Schwachen, die so mit dem Leben nicht so ganz klarkommen oder so. Ich sage, der Himmel hat sogar eine Kraft, weil sich dort ganz wichtige Dinge für uns abspielen, wie es in der Offenbarung heißt. Im Himmel, da ist ein unbegreiflich schönes, lichtdurchflutetes Jerusalem. Da ist Gottes Thron als lebensspendender Raum. Da werden die Tränen abgewischt und ein Raum voller Lobpreis wird dort sein. Und dann wird der Himmel als ein ganz besonderes Fest auch beschrieben. Offenbarung 19, Vers 6. Wir sind jetzt vom Anfang der Bibel ganz ans Ende gewandert. Da heißt es, da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen und das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Offenbarung 19, 6 und 7 und 8. Jesus Christus wird hier als das Lamm beschrieben. Erinnert ein bisschen an Jesaja 73, das sind so diese Gottesknechtlieder, so heißen die. Und dort, Vers 7, heißt es, er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer. So tat er den Mund nicht auf, Jesaja 53, Vers 7. Das ist Jesus am Kreuz, das Lamm Gottes, das eben der Welt Sünde trägt. Johannes der Täufer schreibt das auch in Johannes 1, Vers 29. Das Bild ist auch von Mose, das Volk Israel, wenn es das Volk Gott sucht, da heißt es in 4. Mose 6 und 7, da gibt es das Lamm für verschiedene Dinge, was geschlachtet wird, wenn das Volk eben Schuld auf sich geladen hat und wie es dann geopfert werden soll. Das ist das Bild des Lammes, für das Jesus Christus steht. Dieses Lamm, was geopfert wird, damit eben die Schuld gesühnt wird und das Volk wieder zu Gott kann, wir zu Gott können. Und hier auch Epheser 5, Vers 22 bis 32, da wird die Gemeinde dann als Braut dargestellt, die mit Jesus verheiratet wird. Und das ist unser Ausblick, diese Braut Christi zu sein. Und das ist unsere Rolle auch in der Ewigkeit im Himmel. Übrigens interessant an diesen ganzen Texten ist, die Braut Christi, das sind nicht einzelne Gläubige, sondern das ist immer die Gemeinde als Ganzes. Manche sagen ja so, wenn in der Gemeinde was schief läuft, naja, eigentlich, ich bin ja selber Christ und wofür brauche ich überhaupt die Gemeinde? Nee, verheiratet in der Ewigkeit wird die Gemeinde mit dem Herrn. Ja, vielleicht denkt er sich manchmal, so denke ich, das kann ich jetzt nicht ganz so belegen aus der Bibel, hey, wenn du es nicht schaffst, mit Geschwistern umzugehen und auch Kontakt zu halten und da Liebe zu üben, wie willst du dann in der Ewigkeit, wo alle Geschwister versammelt sind, auch die Geschwister, die du vielleicht nicht mochtest auf der Erde, mit denen die Zeit zusammen verbringen? Also, hier geht es um unsere Seligkeit, nicht mehr und nicht weniger, um deine Seligkeit. Christus sieht hier die Gemeinde, wenn man so sagen will, mit einer rosaroten Brille. Makellos und schön. Oder, wie die Bibel es selber sagt, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr euch frisch verliebt habt. Da werden eure Freunde sicherlich über eure Freundin oder über euren Freund gedacht haben, Mensch, wie sieht denn der aus und hier hat er, keine Ahnung was, Pickel und sonst was. Aber ihr werdet gesagt haben, hey, das ist der tollste Partner überhaupt, den ich habe. Das ist die tollste Partnerin, die es überhaupt gibt. Die sieht einfach wunderschön aus oder der sieht einfach wunderschön aus. Wo andere sagen, ja, rosarote Brille halt. Jesus hat diese rosarote Brille über uns als Gemeinde. Also warum sollen wir da sagen, da ist irgendwas dran? Nein, er ist es, der sie in Epheser 5, Vers 27 untadelig dahinstellt. So sieht Jesus seine Gemeinde. Er heiratet nicht irgendwelche frommen oder noch frömmeren Christen, die besonders fromm gelebt haben, sondern die, die zu seiner Gemeinde gehören und sie mit seinen Augen sehen wollen. Und dann geht der Text weiter. Da heißt es, jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen will. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte, es sind die Worte Gottes. Dort im Himmel findet ein großes Hochzeitsmahl statt. Da ist das Lamm Jesus Christus. Wisst ihr, was Jesus dazu auf dieser Erde gesagt hat? In Lukas 22, da steht das ausführlicher. Ab Vers 14, als die Stunde gekommen war, begab er sich mit seinen Aposteln zum Tisch und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen, denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Jesus, als er sein Abendmahl mit den Jüngern feiert, da sagt er, dieses, ursprünglich war es das Passamahl, was die Juden dort gefeiert haben, das werde ich erst in der Ewigkeit wieder mit euch feiern. Und dann als ein riesiges, großes Fest. Die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Also im Klartext, wir werden das in Ewigkeit mit ihm zusammen feiern. Dieses Fest. Die Gemeinde mit ihm. Manche sagen, der Himmel, der ist doch weit weg. Andere reden davon, dass wir ja eigentlich schon den Himmel hier auf Erden haben sollen. Die Website einer Gemeinde, habe ich mal gelesen, die hat gesagt, was wir tun, sind, dass wir den Himmel hier auf der Erde ausbreiten. Jesus hat nur von seinem Reich geredet, das hier auf der Erde anfängt. Der Himmel ist da, wo eben der Himmel ist. Das ist eine ganz andere Dimension, in die wir eintreten werden. Aber die eben noch nicht in dieser Form hier ist. Oder wenn wir hier himmlische Zustände erflehen, dann zeugt das ja davon, dass er noch nicht hier ist. Hier sind irdische Zustände. Aber wir haben einen Blick auf das, was eigentlich kommt. Und jetzt das Interessante, das ist das, was wir mit dem Abendmahl feiern. Und deshalb ist das Abendmahl ein Hoffnungsmahl. Wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern, also das Hoffnungsmahl auf Christi Wiederkunft hin. Unser Blick wird hier bei der Feier des Abendmahls in die Zukunft gerichtet. Und so weisen wir auf den Wiederkommenden hin und machen uns für ihn bereit. Was ist deine Perspektive, die du bei unserem Herrn hast? Morgen den lästigen Schnupfen loswerden oder endlich mehr nicht mehr unter dem unbequemen Chef leiden, nie mehr Sorgen wegen deines Kontostandes haben oder reicht deine Perspektive in die Ewigkeit hinein, wo es nicht darum geht, um die Frage noch 10 Jahre, noch 50 Jahre, noch 70 Jahre hier. Nein, da geht es um 10.000 Jahre, um 50 Millionen Jahre oder vielleicht 70 Fantastilliarden Jahre. Die sind wir bei Gott in seiner Ewigkeit mit ihm zusammen. Und wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann zeigt das, dass was heute hier passiert, ist total unwichtig eigentlich gegenüber dem, was in der Ewigkeit dann zählt. Und deshalb geht es darum, bereit zu sein, hier im Leben auch Leiden auf uns zu nehmen, um eben am Ende rein und geheiligt in seinem Team zu sein, welches die Braut des Lammes ist. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie viele Jahre du dir gibst, manche sagen, oh, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr noch fit bin, andere sagen vielleicht noch 10 Jahre, noch 30 Jahre, noch 50 Jahre. Ja, die sind wichtig, aber das Entscheidende sind doch die 70 Fantastilliarden oder keine Ahnung, wie man die Zahl ausdrücken soll. Sie ist eben unendlich und hat doch eine ganz andere Bedeutung. Und wenn du dann nach 10.000 Jahren zurückblickst und sagst, oh, 9.950 Jahre habe ich jetzt hier zugebracht und oder 9.900 Jahre habe ich jetzt hier in der Ewigkeit zugebracht und davor gab es nochmal so 100 Jahre, naja, was ist denn das? Das ist doch die Perspektive, die wir haben. Und deshalb die Frage, wofür sind wir bereit? Was nehmen wir in diesen paar Zehner Jahren, 100 Jahren vielleicht, wenn es richtig hochkommt, auf uns, um am Ende rein und geheiligt in diesem Team zu sein, welches die Braut des Lammes ist? Das ist doch deine Hoffnung und darum nimmst du Brot und Wein. Das ist ein Hoffnungsmahl auf die Ewigkeit hin. Beim Abendmahl lesen wir aus 1. Korinther 11. Das sind die sogenannten Einsetzungsworte. Dankenswerterweise hat sie uns Paulus überliefert, nachdem die Korinther bei der damals noch sehr freien Abendmahlsgestaltung ihren Abendmahl völlig haben aus dem Ruder laufen lassen. Also muss wohl so gewesen sein, die Ersten haben da einfach angefangen, wenn sie schon gekommen sind, dann haben sie einfach ihr ganzes Essen geteilt und dann waren die Ersten schon besoffen, so die reicheren Leute, die sich's leisten konnten, schon am Nachmittag dahin zu kommen. Und wenn dann die Armen kamen aus der Gemeinde, war die eine Hälfte eben betrunken und die andere hatte nichts mehr zu essen, weil sie waren ja arm und die Reichen hatten das schon weggefuttert. Dann hat Paulus denen gesagt, mach das mal ordentlich und hat denen einige Texte dazu gegeben, einige Sätze gesagt. Und einer davon heißt, denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch dieser Text hat ja einen Aspekt mit dem Blick zum Himmel. Ich möchte daraus zwei Aspekte aufgreifen, die den letzten Gedanken für heute zeigen. Das erste ist, dass dazu ein Verkündigungsmahl gehört. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann ist das eben nicht nur für dich. Dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Du zeigst damit etwas, was andere Leute nicht wahrnehmen können. Und dies, was du zeigst, ist einerseits der Tod des Herrn, ganz wichtig, aber heute, weil wir das Thema Himmel dabei auch haben, ist diese andere Seite ganz wichtig. Bis er kommt. Der Herr kommt. Eigentlich paradox, ne? Wie kann man den Tod eines Mannes verkünden, der dann eigentlich noch kommen soll? Aber damit verkündigt ihr die Auferstehung. Wir essen das Abendmahl nicht, nur weil da jemand gestorben ist, sondern weil der Herr wiederkommt, da wird es ein tausendjähriges Reich geben. Daher wird es mit dieser Erde auch nicht ganz vorbei sein. Und dann wird er uns zu sich holen in den Himmel, bis er kommt. Das ist der zweite Punkt hier, die Auferstehung. Nicht ein toter Herr wird wiederkommen, sondern nur ein auferstandener und lebendiger Herr kann wiederkommen. Wisst ihr uns? Deshalb sind unsere Kreuze, die wir haben, hier steht eins, sind immer leer. Wir haben da nicht Jesus dran hängen. Nur in Ausnahmefällen, um auf das Leiden hinzuweisen. Aber eigentlich sind die leer, weil unser Herr auferstanden ist. Der ist nicht mehr am Kreuz, der ist nicht in irgendeinem Grab, in irgendeiner Kiste oder, wie man es damals gemacht hat, auf irgendwelchen Steinen gelegt und dann findet man da so ein paar Knochen und jo, das ist Jesus. Nein, er ist der auferstandene Herr. Und im Abendmahl verkündigst du, Ich glaube, dass dieser Herr lebt. Und deshalb feiere ich das. Deshalb nehme ich von dem Brot und dem Wein, weil das ist nicht hier irgendein Brot und Wein, was von der Gemeinde gratis gibt. Und deshalb nehme ich das, damit ich ein bisschen was für mein Geld kriege. Nein, es ist das Zeichen, ich feiere ein Fest mit meinem Herrn zusammen. Und das werde ich mit ihm in der Ewigkeit im Himmel feiern. Ich glaube, dass dieser Herr lebt. Er ist gestorben für mich, aber er ist eben auch auferstanden. Und er wartet im Himmel auf mich, dass ich im Rahmen seiner Gemeinde an seinem Festmahl teilnehmen werde. Und deshalb hat heute das Abendmahl diese zwei Aspekte. Es ist ein Hoffnungsmahl und ein Verkündigungsmahl. Im Abendmahl sind wir dem Himmel nahe. Dort wartet nämlich unser Heiland auf uns, der uns den Weg bereitet hat, geebnet hat, der uns alleine rettet, selig macht und versöhnt mit Gott, damit wir hier auf seiner Feier im Himmel warten können. Und darum ist das Abendmahl auch deine Predigt, die Predigt des Kreuzes und die Predigt der Wiederkunft, die Predigt auf die Ewigkeit hin. Amen.